Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast. Ich bin Sabine Gertling, freue mich wie immer über alle, die zuhören an diesem heißen Sonntagnachmittag. Und ich freue mich, dass ich wieder mal eine Autorin leibhaftig hier im Studio zu Gast habe. Herzlich willkommen, Anja Liedtke.
Dankeschön.
Sie ist im Moment Stipendiatin hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus und wir wollen gemeinsam einmal über ihre Erfahrungen, ihr Leben reden und auch ihr letztes Buch vorstellen und zum Schluss auch noch hören, woran sie gerade arbeitet. Wir haben gerade gehört Musik von David Bowie. Das hat mit dem Buch zu tun. Der Titel ist Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler. Wie sind Sie denn auf Bowie gekommen, Frau Liedtke?
Das hat wenigstens drei Anlässe gehabt. Als junger Frau fand ich, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, seine Texte so gut, weil sie so intelligent waren. Die meisten Rock-Pop-Musiker beschäftigten sich mit dem üblichen Mann-Frau-Thema, aber David Bowie ging da weit drüber hinaus. Das war so der erste Anstoß. Dann habe ich eine Biografie über Bowie gelesen. Und da erzählte er unter anderem, wie ihm als junger Mann ja mal fast ein Auge ausgeschlagen worden wäre. Deswegen hat er zwei verschiedene Augen. Mhm. Und in der Zeit, als er im Krankenhaus lag, hat ihn sein älterer Bruder mit Büchern über den Buddhismus und über die Beat-Autoren versorgt. Und vom Buddhismus hat er gelernt, dass nicht nur das Bewusstsein bestimmen muss, wie wir das ja von Karl Marx und in der Folge Bertolt Brecht kennen, sondern dass umgekehrt auch das Bewusstsein das Sein bestimmen kann, wenn ich nämlich mein Bewusstsein ausbilde und den Verstand ausbilde. Das ist der Grund, warum David Bowie die Kunstfigur geworden ist, die wir kennen. Und für mich war das etwas Hoffnungsvolles, auch für mein Leben und für aller Leben. Ja, und dann der dritte Anlass war, dass ich eine Vorlesung über die Postmoderne gehört habe. Und da ging es ja um die Elemente Spiel mit Identität, das macht Bowie auch, kommt auch im Roman vor, Spiel mit Realität und Fiktion, auch das kommt vor. Bowies Biografie wird ja vermischt mit einer fiktionalen Romanhandlung. Und die Brücke bauen zwischen U- und E-Literatur. Und das fand ich spannend und das wollte ich alles vermengen.
Bevor wir da jetzt aber ein erstes Stück davon hören, nochmal zu Ihrer Person. Geboren in Bochum, Studium der Germanistik und der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Dort haben Sie wohl auch promoviert. Was war das Thema Ihrer Promotion?
Zur Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien.
Ui, natürlich ein. Da können wir jetzt wahrscheinlich leider nicht drauf eingehen, wir haben ja anderes vor, fand ich aber auch ein spannendes Thema. Dann kommen so Ihre Auslandsarbeitsaufenthalte. Hier heißt Lektorat für DAF an der Tongji-Universität Shanghai, Dozentin für Rhetorik und Sprecherziehung an der Universität Dortmund, seither freie Schriftstellerin, Dozentin für kreatives Schreiben und DAF, das heißt Deutsch
als Fremdsprache.
Als Fremdsprache. Mhm. Gründungsmitglied der lokalen Agenda 21, gibt es die noch?
In Bochum nicht mehr.
Bei uns auch nicht mehr.
Ja.
Leider, das war eigentlich eine tolle Bewegung, ja. 2011 Freiwilligendienst von Aktion Sühnezeichen in Israel, Mitglied der Bochumer Literaten, des Schriftstellerverbandes der GEDOC sowie der Internationalen Autorinnenvereinigung. Es war gar nicht so einfach, diese Kurzvita von Ihnen zu finden. Normalerweise finde ich sowas auf der Internetseite der Autoren oder auch beim Schriftstellerhäusle, aber da sind Sie sehr sparsam mit Angaben.
Ja, ich äußerte mich auf meiner Homepage lieber zu den Büchern.
Und so wollen wir es hier ja auch halten, deshalb, Entschuldigung, nach der nächsten Musik ein erster Abschnitt aus dem Buch Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler. Zuerst hören wir aber noch Musik von einem Musiker, mit dem Sie sonst auf Lesereise gehen oder mit dem Sie gemeinsam Veranstaltungen machen.
Ja, genau. Aus dem Buch Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler lesen wir immer dialogisch. und nehmen einen Musiker mit, der fantastisch Bowie und auch John Lennon singen kann. Ja, und er hat aber auch eine eigene Band und macht eigene Musik. Und die hören Sie
die
jetzt.
Die hören wir jetzt, okay.
Quite a while ago. Since you and I both agreed on the fact that there ain't no need for talking or so. Sit chill and ease and calm down your mind. Drop all your burning dirty poetry on the carpet behind you. Cause now we're slow. We're slow moving. Yes, we're slow. Ever after. Cause we ain't yet in heaven, but we're all getting there. And it's midnight in paradise. Come on, I can take you there. Come on.
Ich könnte den Garten pflegen, ich kann mit 10 Fingern in Word oder Word Perfect schreiben, ich kenne mich im Internet aus und beherrsche die HTML-Programmierung. So viele Jobs, was würden Sie denn bevorzugen? Gartenarbeit oder Ihr Butler werden. Ein weiblicher Butler? Ein anderer ist mir nicht möglich, aber das Resultat ist dasselbe. Ist es? Yes, auf meine Leistung kommt es an, nicht auf meine Person. Haben Sie Referenzen? No. Sie haben nie in diesem Job gearbeitet? Geben Sie mir eine Chance und ich werde gut sein. Warum wollen Sie ausgerechnet für mich arbeiten? Weil Sie Engländer sind. Solange ich nicht besser Französisch beherrsche, kann ich ausschließlich für Engländer oder Deutsche arbeiten. Und ich brauche einen Arbeitgeber, dem ich vertrauen kann. Vertrauen. Sie wissen schon, Sir. Eigentlich nicht. Ein Arbeitgeber, der seinen Angestellten keine grausamen Dinge antut, wenn ich das so ausdrücken darf. Warum sind Sie sich bei mir so sicher? Weil Sie eine Person des öffentlichen Lebens sind. Sie können es sich nicht leisten. Und Sie haben es nicht nötig. Habe ich nicht? Sie wissen, was ich meine, Sir. Und wie kann ich sicher sein, dass nicht Sie mir grausame Dinge antun? Der Job als Butler und jeder andere in diesem Hause erfordert eine Person von absoluter Diskretion. Sie können nicht absolut sicher sein, bis ich es bewiesen habe, genau wie ich nicht sicher sein kann. Das ist das sogenannte Restrisiko. Er lachte. Falls dies eine Journalistin war, dann war sie perfekt getarnt, dachte der barfüßige Mann in Jeans, weißem Hemd und Sonnenbrille. Um die Brille wehten graublonde Haare im kühlen Morgenwind. Die Hüfte, deren Knochen hervortraten, stand schräg, der Fuß war nach innen geknickt und erinnerte an eine Rocktanzpose. Aber selbst eine perfekt getarnte Journalistin würde nicht all diese Dinge mit sich herumfahren. Ein Rennrad auf verölter Bettwäsche auf einem krümeligen Futon. Durch die Ladeklappe sah er bis in den vorderen Teil des Autos. Dort sammelte sich, was man zum Campen und Picknicken brauchte. Der Fußraum war gepflastert mit Büchern. Er versuchte, die Titel zu erkennen, aber sie verschwammen im braunen Schleier seines mittleren Sehfelds. Alex dankte Gott, dem Schicksal, dem Zufall oder sich selbst, dass sie gerade noch rechtzeitig beschlossen hatte, aufzustehen und sich anzuziehen. Als jemand kam, war sie bei den Wanderboots. Und hätte sie gestern ihr Kochgeschirr auf der Terrasse der kleinen Berghütte aus Alpengranit stehen lassen, wäre aufgefallen, wie lange sie schon da war. Er hätte sie die ganze Zeit beim Einräumen beobachtet. Sein Gesicht war jung, doch Mitte 50, gepflegt, aber nicht geliftet. Die Mimik war beweglich, wenn er wollte. Zuerst drückte sie Misstrauen aus, später Sympathie. Die schiefen Zähne, die Eckzähne waren früher verdreht und von vielen Gitan verfärbt gewesen, waren durch ein ebenmäßiges Hollywood-Gebiss ersetzt worden. Alex bedauerte das. Schiefe Dreier waren ihr Schönheitsideal. Die Haare trug er heute lang. Hunderte von Malen im Leben hatte er die Frisur geändert. Blond war seine natürliche Farbe gewesen, rot hatte ihn die erste Ehefrau gefärbt. Jetzt bekannte er sich zum Grau, als wollte er damit unterstreichen, dass er ein normaler, alternder Mann geworden war. Er sah aus wie sein Freund John Lennon. Elizabeth Taylor hatte ihn in den 70er Jahren in ihrer Villa in Beverly Hills vorgestellt. David, kennst du John? Mit einem offenen Lächeln und voll Bewunderung für den berühmtesten Star der Welt hatte David John angeschaut und erwidert: Nein, aber ich wollte ihn immer schon gern kennenlernen. Alex parkte auf seinem Grundstück. Er fragte, wem dieses Auto gehöre. Sie beteuerte, sie habe nicht bemerkt, dass ihr Privatbesitz sei. Sie fahre sofort weg. Er fragte: Sie sind Deutsche? Sie können ruhig da stehen bleiben. Die Berliner haben noch was gut bei mir. Dann konterte Alex, als er sich schon umdrehte, um barfuß den Tau zu treten: Geben Sie mir einen Job, damit ich lange in Blonay bleiben kann. Er lachte über die Schulter hinweg. Was für einen Job sollte ich für Sie haben? So war es zum Einstellungsgespräch auf der Alm, dann auf der Granitterrasse seines Hauses namens Clos de Maison, Schmeisengehege, und schließlich in seinem Arbeitszimmer voller Holz und antiker Möbel gekommen. An den Wänden hingen seine Linol- und Holzschnitte, Lithografien und Ölgemälde, aber Alex zwang sich, sie nicht genauer anzusehen. Sie war nicht Gast, sondern wollte Butler werden. Sie fühlte, sie machte einen seriösen Eindruck. Ebenso spürte sie, wie sich der Schweiß unter ihr auf dem Ledersessel vor dem Schreibtisch sammelte. Hoffentlich würde es ihre Aufgabe werden, das zu entfernen. Die Schweißproduktion hatte eingesetzt, als er vor dem antiken Schreibtisch aus dem viktorianischen Zeitalter angekommen war und die Sonnenbrille abgesetzt hatte. Alex hatte ihn zwar erkannt, aber mit diesen Augen auf kurze Distanz konfrontiert zu werden, erschreckte sie. Gab es noch einen Menschen mit zwei verschiedenen Augen auf der Welt? Er hatte etwas vom Mephistopheles und vom Elefantenmann, von Pontius Pilatus, der den naiven Sozialrevolutionär verurteilte, von den Rollen, die er gespielt hatte. Den wollte Alex zum Arbeitgeber? Alex wird Bowies Butler. Er akzeptiert, dass sie ihre Weiblichkeit verleugnet, versucht aber immer mehr über sie zu erfahren. Einmal findet er sie in seiner Bibliothek und erzählt ihr, wie er den Song TVC-15 nach der Burroughs-Methode gebaut hat. Er hat Zeitungen und Bücher zerschnitten und die Worte willkürlich zusammengesetzt. Alex wird wütend und sagt, das sei ja, wie wenn ein Affe Scrabble spielt. Kunst müsse eine Intention, ein Ziel haben. Sie hat schon Angst um ihren Job, aber Bowie wird nur neugieriger. Nach und nach bekommt er heraus, dass sie Schauspielerin war und Essays zu einer sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung schreibt. Und so entsteht eine Zusammenarbeit. Freddie Mercury war in der Poppose eingefroren. Alex saß ihm gegenüber auf dem Geländer. Unter ihr roch der Genfer See. Alex stürzte ihm entgegen. Das eiserne Geländer schmerzte in den Kniekehlen. Ihr Kopf hing über dem Wasser, die Haarspitzen berührten es. Lederjacke und Pullover wären in den See gerutscht, hielten die Achseln sie nicht auf. Der Wind streichelte Bauch und Nieren. Sie spannte die Muskeln an und stemmte sich hoch. Bowie stand bei seinem Freund. Er lehnte am Denkmal. Da er Alex nicht mehr erschrecken und gefährden konnte, stieß er sich ab, trat auf das Gitter und setzte Fuß vor Fuß über den Laufsteg. Alex hob den Rucksack auf, sie schlenderten die Promenade entlang. Bowie hielt das Gesicht in die Sonne. Alex atmete dreimal tief ein und aus. »Mr. Bowie, Alex, Ihre Musik ist oft kopiert worden, manchmal von so hervorragenden Musikern wie Falco aus Österreich einer war. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich inhaltlich inspirieren ließe?« »Du warst doch so sauer auf mich wegen der Textschnipselei und dem sinnlosen Gesangsgeschwätz.« »Ja.« Aber ich will ihre surreale Katastrophe und ihre überindustrialisierte Gesellschaft weiterentwickeln. Zu einer positiven Zukunftsvision. Von Hunger City zu Solar City. Vom Genozid zur Evolution. Von den Diamond Dogs Mutanten zu Menschen? Zur neuen Menschlichkeit? Genau. Bowie blieb stehen, wandte sich Alex frontal zu und setzte die Sonnenbrille ab. Das verleitete Passanten dazu, stehen zu bleiben. Er setzte sie wieder auf, legte die Hand in Alex Rücken und schob sie weiter. »Das willst du von mir? Ist das in Ordnung?« »Das ist besser als in Ordnung. Es rührt mich.« Die Hand auf ihrem Rücken strich auf die Schulter ihrer Lederjacke und zog Alex gegen seine Seite. Ihre Mauer bekam einen Riss bis zum Betonsockel. Sie fühlte, wie heiß die Sonne hier unten im Tal auf Jacke und Jeans brannte. Sie fürchtete, eine Flamme könnte sich entzünden und sie verbrennen. Sah vor dem inneren Auge, wie sich Löcher in der Jeans auftaten und die Haut bloßlegten. Hätte sie sich dazu nicht aus seinem Griff lösen müssen, wäre sie in den See gesprungen. Doch sie wollte die Hand genießen, solange sie sie hielt. »Okay.« »Lass uns zusammenarbeiten«, sagte er.
Das war jetzt ein Abschnitt. Ich glaube, es ist nicht der Anfang. Oder ist der Anfang vom Buch?
Nein, nicht das so ist ganz. Nicht ganz der Anfang.
Aber ein Abschnitt aus »Schwimmen wie ein Delfin« oder Bowies Butler. Sie haben ja vorher schon ein bisschen was zu dem Roman gesagt. Was für eine Figur ist denn diese Alex? Also ich habe gerade ein bisschen aufgehört, weil in ihrem Wikipedia-Eintrag steht, sie beschäftigen sich hauptsächlich mit nachhaltiger Entwicklung und alternativen Lebenskonzepten. Und das habe ich jetzt gerade wieder gehört.
Ja, das kommt in fast allen meinen Büchern vor. Alex wünscht sich eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Gesellschaftsentwicklung, um Natur und Menschen gesund zu erhalten. Mhm. Und dafür schreibt sie Essays, kommt aber damit natürlich gar nicht weit. Und die Begegnung mit Bowie ist die Chance, denn Bowie wollte schon immer ein Musical machen. Und das wäre eine Dystopie geworden. Er wollte 1984 als Musical machen, aber die Orwell-Erben hatten dagegen gestimmt. Und jetzt hätte er die Möglichkeit, eine positive Zukunftsvision zu schaffen. Ja, und das kommt in dem Roman vor.
Offensichtlich haben Sie sehr viel recherchiert zu Bowie.
Ja, trotzdem war das Hauptaugenmerk eigentlich auf dieser jungen Frau, die zunächst orientierungslos durch Europa reist, immer in ihrem kleinen Auto übernachtet, ab und zu erfolglos versucht, einen Job zu finden. Aber nach und nach ist die Figur Bowies auch stärker geworden, sodass sie sich jetzt vielleicht die Waage halten.
Wir sagen jetzt auch nochmal den Verlag von dem Buch, weil nachher kommen wir auf Ihre anderen Bücher nach der Musik, nach der nächsten.
Das ist der Asso Verlag in Oberhausen.
Und der Titel ist Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler. Wir haben ja gerade einen Geschmack daran, oder wie sagt man, Appetit haben davon bekommen. Jetzt hören wir nochmal Musik von Vorname
Ray
weiß ich
Paradise,
schon.
Ray Paradise und seine Band The Town and the City.
Und danach kommen wir dann zu Ihren anderen Büchern.
Straight line, silver send out right into space. I could have been so cruel to wipe that smile out of your face. And the sun came and said something I did not understand. And now you're terrified and you're lonesome and you cry. You sit above the earth beneath the sky. With your head above the clouds, you wonder why it's all so far away. Well, I don't know, I guess it's alright. But you know, I guess it's all cool with me. It's all fine with me. Sad, 'cause I got my head in all. Oh, but I sit all day and cry, honey, like a little one, like a child. And I don't want my heart to be that wild. Come on, honey. And now you're terrified and you're lonesome and you cry. Sit above the earth beneath the sky. With your head above the clouds, you wonder why it's all so far away. And now you're terrified and you're lonesome and you cry. Sit above the earth beneath the sky. With your head above the clouds, you wonder why it's all so far away. What I don't know, but I guess it's alright. Well, I know, but I guess it's all cool, babe. It's all fine with me.
Zu Gast in der Büchersendung heute Anja Liedtke. Autorin. Sie ist im Moment Stipendiatin im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Vorher bei der Kurzvita war zwar von China und von Israel die Rede, aber nicht von Amerika, aber sie waren auch eine Zeit lang in Amerika.
Ja, da ist Reise durch amerikanische Betten, ein weiterer Roman entstanden, und der erzählt die Geschichte einer Frau, die in Amerika versucht, Job, Heimat und große Liebe zu finden. Das ist so wie ein Roadmovie aufgebaut. Sie begegnet sehr skurrilen Typen, zum Beispiel der deutschen Ballonseide oder dem ersten schwarzen männlichen Model oder dem letzten echten Cowboy oder dem arbeits- und obdachlosen Stuntman, Damned Man.
Das sind dann auch alternative Lebenskonzepte, oder?
Ja, nur nicht ganz freiwillig.
Und ist denn aus chinesischen Aufenthalt auch was entstanden?
Ja, also da ist eine 130 Seiten lange Reiseerzählung entstanden, und einen Auszug daraus hatte ich damals eingereicht für den Bettina von Arnim Literaturpreis, habe den auch bekommen, und das war der Anlass, weiterzumachen mit Schreiben.
Da haben Sie sich dann entschieden, Autorin zu werden?
Ja, genau.
Ah ja, dieser Preis hat diese Wirkung gehabt.
Ja, genau.
Und aus Israel sind ja auch spannende Sachen entstanden, aus Ihrem Israel-Aufenthalt.
Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Ich war in Israel für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste als Freiwillige für Holocaust-Überlebende tätig. Unter anderem für Meir Schwarz. Meir Schwarz war als Kind auf den Treck geschickt worden, nach Palästina zu kommen, und er ging dann in die illegale Untergrundorganisation Haganah und wurde Kommandant auf einem der Exodus-Schiffe. Später hat er mit die Hydrokultur erfunden, nicht um ihre Büropflanzen zu kultivieren, sondern um die Wüste für das jüdische Volk fruchtbar zu machen. Und dann erst nach seiner Pensionierung konnte er sein eigentliches Steckenpferd reiten und ein Institut gründen, das Beit Ashkenaz, wo er Gedenkbücher über die Synagogen verfasst hat, die in der Reichspogromnacht zerstört worden sind. Da habe ich mitgearbeitet, aber eines Tages legte mir ihr Schwarz eine Wörterliste vor und fragte mich, ob ich Wörter daraus kenne. Ich sagte, ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, natürlich kenne ich die Mischpoke und die Maloche und die Ische.
Waren die mehr im Ruhrgebiet verbreitet, diese Wörter, als woanders?
Ja, aber auch bei ihm im Frankenland, wo er ursprünglich hergekommen ist. Ja, und er fragte mich, ob wir daraus einen Artikel machen könnten. Und ich sagte, ich bin rein zufällig auch Sprachwissenschaftlerin, lassen Sie uns da ein Wörterbuch rausmachen. Und so ist dieses Wörterbuch, so sagt man halt, bei uns entstanden. Der Titel geht darauf zurück, dass Meir Schwarz immer, wenn er solche Wörter gehört hat, auf späteren Deutschlandreisen, gefragt hat, was haben Sie gerade gesagt? Woher kennen Sie das? Und dann sagten die Leute, ja, so sagt man halt bei uns. Mhm. Es war nicht mehr bewusst, dass das westjüdisch war und schon gar nicht, dass es einen hebräischen Ursprung hat. Ja, das war die Ursache zu dem Wörterbuch. Und dann habe ich nachmittags eine andere Überlebende immer besucht, die Esther Golan. Und die hat mir das Tagebuch ihrer Mutter mal gezeigt. Die Mutter war in den 20er, 30er Jahren so ein Backfisch, der sich in Berlin in einen jungen Mann verliebt hat. Es war ein total typisches Teenager-Tagebuch, gewann aber sehr an Brisanz, weil ich als Leserin wusste, dass dieser Mann später in den Armen seiner Frau im Arbeitslager sterben würde und sie nach Auschwitz deportiert werden würde. Ich fand das einen großen Vertrauensbeweis von Esther Golan, dass sie mir das zeigte, und dem wollte ich was entgegensetzen. Und weil ich nichts in Israel dabei hatte, habe ich ihr mein Tagebuch gegeben. Und daraufhin hat sie gesagt, du hast uns darin, uns Israelis, so vielfältig dargestellt, wie wir wirklich sind. So möchte ich uns in Deutschland präsentiert sehen. Du bist doch Schriftstellerin, mach da mal was draus. Oh, habe ich gesagt, Esther, ich schreibe eigentlich gar nicht mehr. Und gerade weil ihr so vielfältig seid, weiß ich nicht, wie ich da einen roten Faden in eine Erzählung bekommen soll. Dann war das Gespräch beendet und ich dachte mir so, warum bin ich jetzt nach Israel gekommen? Doch, um was für die Überlebenden zu tun. Jetzt bittet mich eine um was und ich sage nein. Also musste ich eine Lösung finden und habe die gefunden, dass ich einfach einzelne Erzählungen geschrieben habe, um einzelne Spotlights zu werfen. Und so ist dieser Erzählband Blumenwiesen und Minenfelder entstanden.
Wenn man jetzt noch mal einen Schritt oder ein paar Schritte zurückgeht, hier gibt es noch Grün, Gelb, Rot, ein Heimatroman.
Ja, das ist mein erster Roman. Das ist ein Roman, der im Ruhrgebietsdialekt verfasst ist und um eine Jugendklicke sich dreht, die Erfahrungen mit Drogen, Sex und Rock'n'Roll macht.
Und letztes noch Stern über Europa.
Ja, das ist ein Roman Utopie und da geht es um Hanna und Jens, ein Journalistenpaar. Die werden auf Recherche und Reisen geschickt nach alternativen Wirtschaftsmodellen, um eine Lösung für die aktuelle Weltwirtschaftskrise zu finden. Und da reisen sie zuerst nach Marokko in den Hohen Atlas, interviewen den uralten Anarchisten und Spanienkämpfer Pablo Aventura. Mhm. Der erzählt ihnen was über den Syndikalismus, was tatsächlich eine sozial-ökologisch und ökonomisch nachhaltige Gesellschaftsform gewesen ist, die für ein paar Monate 1936 in Spanien existiert hat, bis sie sowohl von Faschisten als auch von Kapitalisten zerstört wurde. Von da aus reisen die beiden weiter nach Sotschi ans Schwarze Meer, wo ja 2014 die Olympiade stattgefunden hat und wo Grundstücksenteignungen und Umweltzerstörung passiert sind. In der Utopie stelle ich mir vor, Bürgerinnen und Bürger hätten sich dagegen gewendet, die Agenda 21 gegründet und hätten gegen die Global Player und Putin gekämpft, sich autonom gemacht und die Kreislaufwirtschaft beschlossen, die Einführung erneuerbarer Energien beschlossen, alternative Verkehrswege beschlossen und so weiter.
Eine positive Utopie,
genau.
Auch mal was Schönes. Wir hören jetzt nochmal David Bowie. Sie haben gesagt, der Titel spielt im Roman eine Rolle. Das ist jetzt 5 Years.
Genau, das ist ja die Dystopie und da geht es dann von aus zur Utopie.
Pushing through the market square, so many mothers sighing. The news had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. So much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat skinny people, people, and all the nobody people, and all the somebody people. than that. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, crying and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song, but it was cold.
Gerade gehört, dass Anja Liedtke in Amerika gearbeitet hat, in China gearbeitet hat, in Israel gearbeitet hat und jetzt Stuttgart. Warum Stuttgart?
Ich habe mich um das Stipendium beworben, um den Text auszuprobieren, den neuen, weil der stilistisch völlig anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Und es hat funktioniert. Ich konnte da noch nicht wissen, dass mir Stuttgart so dermaßen gut gefallen
wird. Ach, wie schön.
Ja, wirklich. Ich finde diese Kombination von Stadt und Umland, die Weinberge, ganz, ganz toll. Außerdem funktioniert der ÖPNV total klasse.
Ich wohne sind nicht alle einverstanden mit der Aussage.
Ich weiß. Ich habe ja auch schon andere Erfahrungen gehört. Aber ich komme von meinem Ort in der Kanalstraße ganz schnell überall hin und kann ganz, ganz viel unternehmen. Ich finde es großartig.
Und der neue Text, worum geht's da?
Ein Ich zu viel handelt von einer jungen Frau, die erkennt, dass sie ihrem Elternhaus gegenüber Widerstand leisten muss. Andernfalls wird ihr Leben scheitern. Sie sieht dieses Scheitern in einer Vision so klar und deutlich vor sich, als hätte sie dieses Leben schon mal gelebt oder würde es parallel leben. Sie lässt sich zum Abitur Geld schenken und reist nach New York. Und dort trifft sie Dan Goodman. Goodman ist deutsch-jüdischer Herkunft. Seine Eltern waren vor dem Holocaust nach Südamerika geflohen, sind dort aber wieder Opfer der Diktatur geworden. Goodman hat überlebt, wurde in Nordamerika adoptiert und besondere Freundschaften und Schule, Universität und Adoptiveltern sorgten dafür, dass er erfolgreicher Psychologe und Familienvater werden konnte. Seine Kinder sind aus dem Haus, die Frau ist schon verstorben, sodass er sich um Eleanor widmen kann. Und er sorgt dafür, also bietet ihr einen Job an und sorgt dafür, dass sie ein Schauspielstudium beginnt, damit sie ihre Ausdrucksform findet. Und als Dan das Grab seiner leiblichen Eltern in Südamerika besuchen will, bittet Eleanor mitkommen zu dürfen. Und diese Reise wird der letzte Schritt der Konfliktlösung, also ihres eigenen Konflikts. Als sie wieder zurück ist, kann sie also erfolgreich ihren Lebensweg gehen. Und zuletzt trifft sie auf ihr alter Ego. Die beiden Frauen, die ja eigentlich eine sind, sitzen sich im Café gegenüber. Die Gescheiterte erkennt, dass hier ein Ich zu viel ist und opfert sich für diejenige, die es geschafft hat, den Konflikt zu lösen.
Ui. Und es hört sich jetzt so an, als ob sie den Text hier zu einer gewissen Reife gebracht haben in dem, bei Ihrem Stipendium?
Ja, der wird fertig während des Stipendiums.
Also und soweit fertig, dass Sie jetzt schon ein Stück uns vorlesen können?
Ja, kann ich, wenn
Dann
Sie wollen.
Dann machen Sie doch mal.
Darf ich mich setzen? May I have a seat? Vielleicht habe ich einen Platz. Nein, haben Sie nicht. Ich deutete auf den freien Stuhl, den er sogleich vom Tisch zog. Sollte ich im selben Moment aufstehen? Wäre das zu auffällig? Sollte ich ein paar Sekunden verstreichen lassen? Musste ich den ersten Satz von ihm abwarten? Er könnte mich töten. Ich kannte das von Sätzen. Wann käme der Satz? Wie lange sollte ich warten? Wo war die Grenze zwischen Schicklichkeit und Notwehr? Ich erhob mich. Er fasste mir an den Unterarm und hielt mich fest. Wärme flößte er in mich und Angst. Ich wollte ihm den Arm lassen. Zugleich wollte ich mich losreißen. Warum dauerte es so lange, bis ich mich entschied? Ich riss mich los. Er fuhr auf. Warten Sie, wait! Nicht streng, sanft. Bitte streng, dann konnten meine Füße gehen. Sie standen still. Kommen Sie. Komm, das hatte er im Traum gesagt. Es war so peinlich. Ich drehte mich um. Setzen Sie sich. Er hielt mich am Arm, als wäre ich verletzt. Es war wie im Traum. Er würde heilen. Er würde in der Wunde bohren, mich beschämen. Als ich saß, wurde mir klar, nicht klar. Und dann nur noch Leere. Er sprach, ich hörte nicht. Ich schaute auf, er redete gar nicht. Er schwieg und sah mich an. Es war furchtbar. Es war herrlich. Ich sah ihn an. Es dauerte ziemlich lange, bis ich wieder dachte, es könnte peinlich sein. Noch länger, bis ich dachte, es ist peinlich. Warum? Fragte ich mich. Darüber verging Zeit. Es fiel mir nicht ein. Ich wusste es doch. Ich konnte mich nur nicht erinnern. Es dauerte also eine Weile, bis ich meinen Blick senkte. Er könnte darin lesen. Das war es. Was? Was könnte er lesen? Ich weiß es gerade nicht. Später, wenn die Lehre vorbei wäre, würde ich nachdenken. Sie brauchen mich nicht anzurufen. Wir können jetzt schon einen Termin machen. Ja. Nein. Ja, was denn nun? Nein, warum nicht? Ich muss zurück. Ja, das glaube ich auch, sagte er. Wohin? Nach Hause. Wo ist das? In Deutschland. Wann? In 3 Monaten. Na, das schaffen wir vorher noch. Was? Einen Termin zu finden. Vielleicht schon morgen. Schon morgen. Er steckte die Hand in die Innentasche, um die Waffe, den Terminkalender, zu ziehen. Er blätterte. Na gut, morgen um... Nein, ich meinte, ich muss vielleicht morgen schon nach Hause. Warum? Ich weiß nicht. Es fiel mir gerade nicht ein. Na, dann können Sie ebenso gut bleiben. Also, morgen gleich um 8 Uhr. So früh? Wann stehen Sie auf? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht, wann Sie aufstehen? Ich bin im Moment ganz frei. Er lächelte. Das wage ich zu bezweifeln. Er legte mir die blasse Hand auf den Unterarm. Ich sah nicht hin, sondern versuchte, an seinen Augen zu bleiben. Das war schwer und anstrengend, aber ich hatte das geübt. Trotzdem sah ich, die blaue Ader dort unten versteckte sich flach. Gestern war ich um 9 im Central Park joggen. Wow! Es klang amerikanisch, ich musste lächeln. Sie waren süß, die Amis, so begeisterungsfähig. Wir waren depressiv, wir Deutschen. Ich musste zurücklächeln, deutsch-amerikanische Freundschaft. Wollen Sie morgen laufen gehen? Ja, gut. Schauen Sie vorher bei mir vorbei. Ich war überrascht. Ich rechnete, ich kam nie zu spät. Das schaffe ich nicht mit Umziehen und so. Macht nichts, kommen Sie im Joggingdress. Was wollte der Kerl von mir? Mich im sexy Joggingdress sehen? Was ist? Fragte er. Nichts. Ich fand nichts außer dem Cappuccino, den ich nicht ausgetrunken hatte. Das tat ich jetzt. Er war kalt. Ich mochte kalten Kaffee. Dem Bauch ging es besser. Das war neu, so schnell. Ich war glücklich darüber, bis ich merkte, ich lächelte vor Erleichterung. Warum lächeln Sie? Ich hörte auf damit. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Gut, womit hat es zu tun? Mit dem Magen. Es wurde peinlich. Was ist mit ihm? Es geht ihm besser, antwortete ich böse. Dämliche Psychologensprache. Wieso? Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich bemerkte, meine Stimme erreichte eine amerikanische Tonhöhe, klang hysterisch. Das habe ich auch nicht angenommen. Ging es ihm schlecht? Wem? Ihrem Magen. Ja. Weshalb? Weiß nicht, komm vor. Ich wollte aufstehen, er griff nicht nach meinem Arm. Vielleicht können wir etwas dagegen tun. Ich setzte mich. Hatte er ein paar Tropfen Iberogast bei sich? Was? Warum sind Sie zu mir gekommen? Ich war bei Iberogast, wo war er? Ich brauchte Zeit, mir fiel nichts ein. Und dann alles. Ich will es auf der Schauspielschule versuchen, auf der Akademie der Künste als Malerin und einen Creative Writing Kurs will ich besuchen. Es wird sich zeigen, ob ich Talent habe. Wenn nicht, ist das kein Drama, aber ich muss es probieren. Ich bin aber zu dumm für das Organisatorische. Ich muss herausfinden, was ich tun soll. Ich darf nicht auf dem Sessel sitzen bleiben, begreifen Sie? So wird sich nie etwas ändern, bis zu meinem Lebensende nicht. Ich darf nicht nachgeben. Ich muss mich wehren, weiß aber nicht wie. Ich kann das nicht. Ich wusste nicht weiter, konnte mich nicht ausdrücken, er verstände mich nicht. Okay. Was? Ich sagte okay. Was steckte dahinter? Er betrog mich. Er wollte mich manipulieren. Er war auf einen psychischen Defekt aus. Sie sollen tun, was ich Ihnen sage. Ich will keine langwierige Psychoanalyse und Therapie. Das habe ich in meinem zweiten Leben gemacht und der Psychologe ist gescheitert, verschluckte ich. Ich habe kein Geld für sowas. Ich brauche einen Job, eine Wohnung und Hilfe für den Einstieg. Darin bin ich nicht gut. Das habe ich nicht gelernt. Ich bin vernachlässigt worden und habe isoliert gelebt. Jetzt habe ich mich befreit, aber es dauert zu lange, um alles aufzuholen, um zurechtzukommen in Organisation. Dafür brauche ich Unterstützung. Okay. Och, wie konnte er das unentwegt sagen? Wo war der Haken? Es klang zu gut. Was heißt okay? Das bedeutet, ich werde Ihnen helfen. Sonst nichts? Möchten Sie noch etwas? Nein, eben nicht. Na dann, das ist ja einfach. Einfach? Natürlich. Natürlich? Ja. Was heißt das? Also, was brauchen Sie zuerst? Ich musste nachdenken. Job und Zimmer, danach Aufnahmebedingungen. In Ordnung. In Ordnung? Ja. Das ist mir zu einfach. Umso besser. Geben Sie mir bis morgen Zeit. Ich muss mir ein paar Gedanken wegen Job und Wohnung machen. Er verwickelte mich in ein Gespräch darüber, wieso bisher nichts geklappt hatte. Ich erinnere mich nicht an die Fragen und was ich antwortete. Ich dachte, aha, der ist doch nur am Defekt und meinem früheren Leben interessiert. Ich kam nicht umhin, ihm davon zu erzählen, obwohl ich es nicht wollte. Ich ließ ihn dreimal schwören, dass er sich nicht darauf konzentrierte, mich nicht therapierte. Er sollte versichern, zu tun, was ich verlangte. Andernfalls fände ich seinen Fehler heraus, wäre enttäuscht und ginge. Ich hätte kostbare Zeit verschwendet und kehrte nach Deutschland zurück, setzte mich müde und verbittert in den Sessel, bis ich alterte und starb. Würde er mir helfen und tun, was ich brauchte, schaffte ich den weiteren Weg selbstständig. Er möge mir bitte glauben, auch wenn es nicht so aussehe, als brächte ich etwas zu Wege. Ich fände bloß den Einstieg nicht, bewältigte die Organisation nicht, besuchte ich erst eine der Schulen. Falls ich scheiterte, wäre das nicht tragisch. Ich hätte es wenigstens versucht. Ich könnte mir getrost neue Ziele suchen. Es sei anmaßend, es auf mehreren Schulen zu versuchen, das sei mir klar. Aber nehme mich eine nicht, dann vielleicht eine andere, ob er das begriffe. Ich könnte mich schlecht ausdrücken. Er nickte. Ja, ich verstehe Sie gut. Ich war verwirrt. Bisher hatte mich niemand verstanden. Das war ein Klischee. Wo war der Haken? Er trickste mich aus. Es durfte nicht länger als dauern, bis ich ihm auf die Schliche käme, damit ich nicht zu viel Zeit verlor. Ich erzählte, Robert Redford hat es zuerst als Maler am Montparnasse versucht. Er ist dem Alkoholismus verfallen, bevor er seine Frau Lola in L.A. getroffen hat. Die hat ihn hochgeholt und er ist zur Schauspielschule nach New York gegangen, wissen Sie? Dr. Goodman nickte. Er wäre fast draufgegangen. Goodman nickte. Dabei hat er nur nicht gleich sein Ausdrucksmittel gefunden, begreifen Sie? Ja, ich verstehe. Die Stimme lullte mich ein, er verstand sicher nicht, das war ein Trick. Entnervt warf ich die Augen zur Decke gegen die Punktstrahler, die zerplatzten. Hätte er Lola nicht getroffen, wäre er mit Kotze im Bad in seinem Apartment in L.A. verreckt. Sie hat gesagt, er hätte bloß jemanden zum Reden gebraucht. Dr. Goodman nickte. Ich brauche niemanden zum Reden, sondern zum Organisieren. Wissen Sie, das ist es, was ich nicht drauf habe. Ich stelle mich zu blöde an. Goodman nickte. Helfen Sie mir, einen Job und ein Zimmer zu finden und die Adressen der Schulen und entschuldigen Sie, ich weiß, das ist viel und anmaßend, aber könnten Sie mit mir kommen, um die Formulare und Informationen zu holen? Ja, kann ich. Ich starrte ihn an, das täte er nicht. Ich würde ihn prüfen, das ginge schnell. Wenn er bis morgen nicht Job und Zimmer, wohin sollte ich dann gehen? Haben Sie ein bisschen Geduld, okay? Ich sackte in mich zusammen, ich hatte es ja gewusst. Hey, ich werde mich kümmern. Was hieß das? Er würde an dem Defekt arbeiten wollen, er würde sich nicht kümmern.
Wir müssen aufhören, wir sind leider am Ende. Okay. Es geht einfach schneller rum, als man denkt. Wir sind jetzt gespannt auf den neuen Roman von Anja Liedtke. Ein Ich zu viel heißt der.
Ja, genau.
Und kommt wahrscheinlich nächstes Jahr raus. Vielleicht noch dieses Jahr.
Ich suche noch einen Verlag.
Und wer sich näher interessiert, Anja Liedtke schreibt sich mit I-E-D-T-K-E. Das war die Büchersendung für heute. Ich wünsche noch viel Spaß beim Freien Radio für Stuttgart. Danke fürs Hier sein. Ach Gott,
ich
ja,
danke,
ich bin
dass
auch
ich
schon ganz verwirrt. Und jetzt nochmal Herr Paradise.
Around where I should not be, messing around, blushing all my dreams.